Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, weil wieder einen Gast hier im Podcast haben. Und zwar herzlich willkommen, Birgit Stöffler. Hi.
Hallo, Anna.
Schön, dass du da bist und ich glaube, wir beide freuen uns wirklich sehr, dass wir heute verkünden können, dass wir wirklich über die Novelle der Gefahrstoffverordnung sprechen können. Weil am 5.12. im letzten Jahr war es dann soweit, ne, und die neue Gefahrstoffverordnung ist veröffentlicht worden. Und wir wollen heute mal auf ein paar Details eingehen, was nun drinsteht, was sich geändert hat, was die Neuerungen so sind, damit man zumindest mal einen groben Überblick hier aus dem Podcast herausbekommt. Für alle, die dich nicht kennen, Birgit, du warst schon, ich glaube, 3, 4, 5 Mal, auf jeden Fall öfter im Podcast. Du bist regelmäßig hier, wenn es Neues aus dem Gefahrstoffbereich gibt. Vielleicht kannst du kurz was zu dir nochmal sagen und dann steigen wir einmal ein.
Sehr gerne. Ja. Birgit Stöffler, von der Ausbildung her Chemikerin, habe mal Chemie studiert an der TU Darmstadt, bin dann vor über 25 Jahren zu Merck gewechselt, habe mich dort ein bisschen mit Sicherheitsdatenblättern und Eingabe der Daten beschäftigt, was ein guter Startpunkt war und bin nach 2 Jahren dann dort zur Arbeitssicherheit gewechselt, also seit 25 Jahren Sicherheitsfachkraft in der Abteilung Arbeitssicherheit und habe mich da so ein bisschen spezialisiert zur Expertin für Gefahrstoffe und dann passte es eben auch, dass ich 2015 keinen Ruf bekommen habe, aber gefragt wurde, ob ich im Ausschuss für Gefahrstoffe nicht mitwirken möchte, weil ich immer so kritische, schöne Vorträge halte, was man alles besser machen könnte. Und das war herzlich willkommen, was einen ja erstmal wundert, ne, und denkt so, ich kann da ja mal schön vom Leder ziehen in den Vorträgen und sagen, das ist nicht gut und das müsste man so machen, ne. Und das kam aber komischerweise sehr gut an und bin seitdem eben, habe die Möglichkeit, sage ich mal, THGS mitzugestalten, was ich immer sehr spannend finde, dass man zumindest versucht, das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen, auch wenn das oft an einer sogenannten rechtsförmlichen Prüfung scheitert in den Ministerien. Aber man kann ja trotzdem versuchen, seine Praxishinweise damit reinzubringen und habe dann eben auch parallel angefangen, Fachbücher zu schreiben, schreibe regelmäßig für einen Sicherheitsingenieur und seit 2 Jahren moderiere ich zusammen mit der Frau Professor Anke Kahl aus Wuppertal, die ja den ASCA leitet, den Ausschuss für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, leiten wir zusammen die Münchner Gefahrstofftage, ein großer Kongress, wo einmal im Jahr so die wesentlichen Neuerungen auch mit vorgestellt werden. Und es als kleine Neuerung findet jetzt nicht in München statt, sondern findet bei Merck in Darmstadt statt mit einer Werksrundfahrt und so weiter. Will ich gleich mal hier ein bisschen Werbung machen.
Ja, sehr gut. Ja, wir haben jetzt die letzten 3 Podcast-Folgen immer mal wieder darüber gesprochen, dass es bald soweit sein müsste. Nun war es dann endlich soweit und im Dezember letzten Jahres ist die neue Gefahrstoffverordnung veröffentlicht worden. Lass uns mal reinschauen. Was hat sich, vielleicht fangen wir irgendwie oben an.
Genau.
Was sind so Dinge, die sich auch geändert haben gegenüber der alten Gefahrstoffverordnung, worauf sich jetzt auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit insbesondere und natürlich auch die Unternehmer konzentrieren können in der Veränderung?
Ja, also ich glaube, was viele schon gehört haben, ist das Thema Asbest, was sich ja deutlich geändert hat. Ne? Also dass man da einfach, wir haben ja viele alte Wohnungen oder Häuser, wo eben Asbest irgendwann mal mit verbaut wurde. Ne? Also da wird als Datum oder als Jahr immer genannt 1993. Das ist das Asbestverbot in Deutschland in Kraft getreten. Aber alles, was eben davor ist, muss man davon ausgehen, dass in PSF, wenn man das im Internet eingibt, Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber, doch irgendwo Asbest drin ist. Und irgendwann muss das Zeug ja auch mal raus. Mhm. Und das geht natürlich nur mit entsprechenden Fachfirmen, wo die Beschäftigten dann, ich sag mal, PSA-mäßig, also persönliche Schutzausrüstung, voll eingehaust sind, ne, weil die Asbestfasern dann eben überall frei werden. Und da gab es, Richtung herausfinden, wie findet man jetzt raus, ob da Asbest ein Thema ist, ne? Glaube ich, hier würde den Rahmen sprengen, wenn wir darauf eingehen. Da gibt es auch vielleicht Personen, die das deutlich tiefer nochmal referieren können. Ne? Aber das Schöne ist, es gibt im Internet eine Gefahrstoffversion von der Bauer, auf den Internetseiten der Bauer. Da sind die Änderungen blau und unterstrichen markiert. Ne? Und das, was auch weggefallen ist, ist durchgestrichen. Das heißt, man kann in dieser PDF-Version, ist auf der Internetseite der Bauer, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, kann man sich diese Version runterladen und sieht dann eben gleich durch dieses Blau und unterstrichen, wo hat sich was geändert an den Paragraphen. Ne? Und wenn man da das Inhaltsverzeichnis durchgeht, findet man das erste blauen Unterstrichen beim Paragraph 5a, besondere Mitwirkungs- und Informationspflichten für Veranlasser von Tätigkeiten an baulichen und technischen Anlagen. Und damit ist unter anderem gemeint Asbest beim Bauen im Bestand. Die wesentlichen Neuerungen, was die Paragraphen angeht, wäre dann der Paragraph 10a. Also es gab schon immer einen Paragraphen 10, auch in der vorherigen Version. Da ging es um besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit krebserzeugend, Keimzellmutagen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen, Stoffen der Kategorie 1a und 1b. Und der Paragraph 10a, der ist jetzt eben neu dazugekommen, komplett neu. Da geht es um besondere Aufzeichnungs-, Mitteilungs- und Unterrichtungspflichten bei diesen Stoffen. Ne? Teilweise ist es neu. Was neu ist, ist zum Beispiel die Mitteilungspflicht an die Behörde bei Grenzwertüberschreitungen. Nicht so ganz neu ist der Maßnahmenplan, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Und teilweise neu oder nicht neu ist das Expositionsverzeichnis. Das gab es bisher schon für krebserzeugend und Keimzellmutagen, aber neu ist es jetzt für die reproduktionstoxischen Stoffe der Kategorie 1a, 1b. Wenn wir da vielleicht mal anfangen, dieses Expositionsverzeichnis kennt hoffentlich jeder, der mit diesen Stoffen arbeitet. 40 Jahre nach Ende der Exposition, so lange sind diese Sachen aufzubewahren. Und jetzt kamen eben neu noch die reproduktionstoxischen Stoffe dazu. Da muss man es nicht 40 Jahre nach Ende der Exposition, sondern nur 5 Jahre. Ne, das klingt erstmal jetzt wenig. Ne? Wenn ich natürlich ein CMR-Stoff habe, dann bin ich weiterhin bei den 40 Jahren. Aber wenn ich einen Stoff habe, der nur reproduktionstoxisch ist, ich nehme jetzt mal als, was sind so ein paar bekannte Beispiele? Das sind Borsäure und Borate, die sind zum Beispiel nur Reprotox. Das sind die ganzen aprotischen Lösemittel, also sowas wie N-Methylpyrrolidon kennt man. Aprotisch heißt, sie haben kein Proton, was sie freisetzen, und damit sind sie sehr schonend für viele Stoffe, die ich in einem Lösemittel lösen möchte. Das heißt, die haben alle NMP, DMF, Dimethylformamid, was ist noch D-Mag, Dimethylacetamid. Also es sind so ein paar Klopper dabei, die da schon mit reinfallen. Und da ja immer so geschimpft wird auf Deutschland, dass wir in Deutschland alles immer so schlimm und so streng regeln, diese Expositionsverzeichnis für die Reprotox-Stoffe, das kommt nicht aus Deutschland. Das hat sich die EU einfallen lassen. Über den Sinn kann man so ein bisschen diskutieren. Aber es ist eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2022 schon. Das heißt, wir hätten es bis April letzten Jahres schon umsetzen müssen. Und Anfang dieses Jahres hätte er jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gedroht für diese Reprotox-Stoffe 5 Jahre nach Ende der Exposition. Und deswegen war das, glaube ich, auch mit so einem Punkt, der jetzt schnell mal in, ich sag mal, getrocknete Tücher gelegt werden musste, damit es eben auch in Kraft tritt, ne? Weil solange die Verordnung ja noch nicht in Kraft getreten ist, muss ich das auch nicht machen, ne? Also rein formal jetzt ist Reprotox-Stoffe dann eben ab dem 5. Dezember entsprechend da mit zu erfassen oder da gilt es mit. Also es kommt nicht alles immer nur aus Deutschland. Wir haben gewisse Sachen wie die Mitteilungspflicht, das ist was rein Deutsches, ne? Da kann man jetzt auch drüber streiten, wie sinnvoll das Ganze ist, auch wenn manche das jetzt nicht so gerne hören möchten, ne? Aber vielleicht zum Thema Mitteilungspflicht. Die Behörde hat ja immer schon das Recht, wenn sie sagt, auf Verlangen müssen wir Gefährdungsbeurteilung, Substitutionsprüfung, muss alles an die Behörde gemeldet werden. Das ist ja auch gut so. Also wir brauchen ja auch gewisse Arbeitgeber, musst du ja auch ein bisschen Druck aufbauen, ne, damit die sich dann auch mal in die richtige Richtung bewegen. Ne. Also auf Verlangen müssen wir einer Behörde, das steht auch in der Gefahrstoffverordnung, sehr viel mitteilen. Ne. Und jetzt gibt es eben halt noch diese zusätzliche Mitteilungspflicht, wenn man bei diesen krebserzeugenden und keimzellmuttergenen Stoffen, das ist ganz wichtig, da sind jetzt nicht die Reprotox-Stoffe mit gemeint bei dieser Mitteilungspflicht, ne? Also man muss auch sehr genau in Paragraph 10 und 10a lesen, auch wenn die Überschrift heißt CMR, ganz genau immer lesen, in welchem Absatz befinde ich mich. Expositionsverzeichnis gilt jetzt für CMR, aber zum Beispiel diese Mitteilungspflicht und auch der Maßnahmenplan, kommen wir auch gleich noch drauf, die gelten nur für krebserzeugende und Keimzellenmuttergen. Warum? Weil es geht ja um Berufserkrankungen, die ich durch diese Stoffe erlange, ne? Krebserzeugend kommt irgendwann ein Tumor, der meistens doch lebensverkürzend wirkt, ne? Keimzellenmuttergen auch nicht gut. Bei Reprotox-Stoffe, ja, kannst du halt sagen, funktioniert irgendwann die Fortpflanzung vielleicht nicht mehr so, ne? Aber es ist nochmal was anderes, eine Berufskrankheit, einen Tumor zu bekommen, indem ich dann früher versterbe oder sofort versterbe oder was auch immer. Und die Zeit bis dahin ist auch nicht schön, ne? Ich kriege es jetzt auch immer mehr mit in meinem bekannten Verwandtenkreis, ne? Dass die Anschläge in diese Richtung zunehmen, ne? Weil wir auch natürlich alle älter werden und damit die Wahrscheinlichkeit steigt, ne? Aber deswegen krebserzeugend und Keimzellmuttergen, vielleicht nochmal als Appell auch an alle, ne? Gerade Kategorie 1a, 1b, Kategorie 2 nicht unbedingt, die wirklich immer versuchen, wenn es irgendwie geht, die zu substituieren. Weil, dann habe ich natürlich auch mit den Vorteil, ich brauche keine Mitteilungspflicht bei Grenzwertüberschreitung, ich brauche keinen Maßnahmenplan, ich brauche kein Expo-Verzeichnis. Also sprich, ich halte mir damit ja auch viele administrative dokumentarische Maßnahmen vom Hals, ne? Und der beste Win-Win ist natürlich, dass meine Beschäftigten, wenn ich diese Stoffe nicht habe, dann können die natürlich auch keine Berufskrankheit zu diesen Stoffen entwickeln, ne? Also das ist ja eigentlich das Beste. Wir wollen ja als Arbeitsschützer eigentlich nicht, dass viel im CMR-Expo-Verzeichnis drinsteht am
ja,
Beschäftigten.
Am besten nicht, ja.
Am besten wäre, wenn da gar nichts drinstehen müsste, weil es erfolgreich möglich ist, diese Stoffe zu substituieren, ne? Aber auch gerade zum Beispiel bei vielen Metallen, ne, und bei irgendwelchen neuen Technologien, die wir nutzen, um Energie zu erzeugen, da geht es halt oft nicht ohne diese oder vielleicht auch noch nicht ohne diese kritischen Metalle oder sonstigen Stoffe, ne. Also muss man auch immer abwägen, welchen Nutzen hat so ein Stoff, ne, und welche Risiken bringt er mit, ne? Und die Risiken am Arbeitsplatz können wir vielleicht noch ganz gut handhaben, ne? Da können wir die Beschäftigten gut schützen. Aber wenn ich das Zeug natürlich irgendwann in die Umwelt schmeiße und wir wundern uns, dass es dann durch den ganzen Globus verteilt wird, dann kriege ich es einfach entsprechend schwer wieder eingefangen, ne? Also ich denke, im Arbeitsschutz haben wir da weniger Problem, sondern es ist einfach, wenn das Zeug in die Umwelt geschmissen wird, wie fange ich es denn dann wieder ein?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Was, das war, glaube ich, auch so ein Thema Expositionsverzeichnis, ne? Mhm. Was hat sich noch geändert?
Genau. Wir hatten eben Mitteilungspflicht, ne? Also diese Mitteilungspflicht greift. Erstmal muss ich einen Stoff haben, der entweder mit dem H350 gekennzeichnet ist, Krebs kann Krebs erzeugen, oder mit dem H350i. Hinten so ein kleines I. Das I steht für inhalativ. Es gibt zum Beispiel manche Metalle, die gerade beim Einatmen kritisch sind. Und dieses I zeigt dann direkt schon den Aufnahmeweg an. Aber es ist egal, ob jetzt 350 oder H350i. Das wären die krebserzeugenden Stoffe, Kategorie 1a oder 1b. 351, dafür gilt der Paragraph 10 nicht. Das wären die Kategorie 2 Stoffe. Also man fängt immer von oben an zu zählen. 350 ist Kategorie 1a, 1b. 351, H351 ist Kategorie 2. Dafür gelten Paragraph 10 und 10a nicht, ne? Ich nenne mal ein paar prominente Beispiele. Froschholz im Hals. 351 ist zum Beispiel Tetrahydrofuran. Also dafür gilt Paragraph 10 und 10a nicht, ne? Ganz wichtig. Okay. Oder auch sowas wie Dichlormethan ist auch nicht gesundheitsförderlich, ne, aber rein jetzt von der Regularie her gilt auch nicht, weil es nur den H351 hat. Ne. Also da immer genau schauen, das ist ein Riesenunterschied. Habe ich eine Null bei dem H-Satz hinten dran, dann unterliege ich dem Paragraph 10, kann man sich gut merken, zweimal eine Null, ne. 350 gilt Paragraph 10 und 10a. Und bei Keimzellmutagen ist es der H-Satz 340 für Kategorie 1a und 1b. Und wenn es nur der H-341 ist, dann gilt auch wieder nicht der Paragraph 10. Ne? Also da erstmal muss man genau gucken, weil es eben diese verschiedenen Kategorien gibt. Ne? Und dann habe ich ja bei manchen krebserzeugenden Stoffen, Keimzellmutagen, habe ich Arbeitsplatzgrenzwerte in der TRGS 900. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Formaldehyd. Oder Propylenoxid, was haben wir noch? Butadien, nee, das ist jetzt eine Akzeptanz-Toleranz-Konzentration. Also sprich, ich habe so ungefähr, ich glaube, das sind so 15 Stoffe, wo ich einen Arbeitsplatzgrenzwert in der TRGS 900 habe. Und wenn ich den überschreite bei einer Arbeitsplatzmessung, dann muss ich das innerhalb von 2 Monaten an die Behörde melden, an meine zuständige Behörde. In Darmstadt ist das zum Beispiel das Regierungspräsidium. Das kann aber auch eine Gewerbeaufsicht sein. Das heißt, je nachdem heißt es unterschiedlich. Aber ich glaube, jede Firma weiß bestimmt, wer meine zuständige jeweilige Behörde ist. Ne? Ja. Mein Tipp ist, ich würde mit der Behörde ins Gespräch gehen. Ne? Was, wie wollt ihr haben? Weil man muss eben dann bei einer Grenzwertüberschreitung, also dann unterliegt man dieser Mitteilungspflicht. Und muss auch zusätzlich den Maßnahmenplan mit übermitteln. Ne? Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Also ein Kriterium ist Arbeitsplatzgrenzwertüberschreitung in der TRGS 900. Mhm. Und das andere Kriterium wäre jetzt für Stoffe, die keinen AGW in der TRGS 900 haben, also keinen gesundheitsbasierten Wert. Andere Kriterium ist Überschreitung der Akzeptanz-Toleranz-Konzentration. Da muss man jetzt... Oh, echt schwierig. Also, wir haben den Maßnahmenplan, wir haben die Mitteilungspflicht.
Ja.
Wir
haben hängt das miteinander zusammen?
Das hängt miteinander zusammen, okay. Genau. Und das, da muss man jetzt, ich hoffe, wir kriegen das hier an die Zuhörerschaft, an die Zuhörenden mit erklärt. In der TRGS 910 haben wir dieses Ampelmodell. Ne? Wir haben Rot-Gelb-Grün. Roter Bereich, gelber Bereich, die Grenze nennt man die ja die Toleranzkonzentration. Die Grenze zwischen gelbem und grünem Bereich ist die Akzeptanzkonzentration. Wenn ich jetzt, nehmen wir als Beispiel, ist sowas wie Benzol hat diese Akzeptanz- und Toleranzkonzentration, die kann ich ja nachschauen in der TRGS 910. Wenn ich jetzt im gelben Bereich bin, ne, also ich bin oberhalb der Akzeptanzkonzentration, aber unterhalb der Toleranzkonzentration, ich bin im gelben Bereich, dann muss ich einen Maßnahmenplan im Rahmen meiner Gefährdungsbeurteilung führen. Also dann muss ich den erstellen, dokumentieren. An die Behörde melden muss ich ihn aber nur, wenn ich im roten Bereich lande. Also wenn ich oberhalb der Toleranzkonzentration lande. Ne? Und deswegen, also wenn ich im gelben Bereich bin, muss ich noch nicht an die Behörde melden, muss aber den Maßnahmenplan für mich schon mal führen, dokumentieren. Und erst sollte ich irgendwann im roten Bereich landen, dann muss ich diesen Maßnahmenplan nehmen und zusammen mit der Grenzwertüberschreitung, ich habe die Toleranzkonzentration überschritten, das muss ich dann an die Behörde melden mit einem Anschreiben und so weiter. Ne? Also da okay, genau, man muss genau gucken, in welchem Risikobereich ist man. Ne? Das Thema Maßnahmenplan den Begriff gab es früher schon in der Gefahrstoffverordnung von 2021. Ne? Da wurde entsprechend beschrieben, welche, also der war vorher, ich tue hier gerade blättern in der Version, wo das auch schön durchgestrichen ist, ne? Also wieder am besten, die sich diese Bauer-Version nehmen und dann einfach in der PDF-Datei suchen nach Maßnahmenplan. Und da findet man nämlich in Paragraph, ziemlich hochblättern, Paragraph 6 Absatz 8 ist das Wort Maßnahmenplan durchgestrichen, weil jetzt in der neuen Verordnung gilt dieser Maßnahmenplan nur noch für krebserzeugende Keimzellmutagen Kategorie 1a, 1b. Aber ganz ehrlich, in diesem Paragraph 6 Absatz 8 wurde zwar das Wort Maßnahmenplan durchgestrichen, aber es ist ja schon immer so, dass bei jeder Grenzwertüberschreitung, egal ob CMR 1a, 1b, 2, egal was, ne, oder ich nehme nur Propanol, was nur ein AGB hat, aber nichts mit CMR hat, ne, ich musste doch schon immer, und das steht auch weiterhin im Paragraph 6 Absatz 8 drin, ich musste schon immer beschreiben, naja, ich habe jetzt eine Grenzwertüberschreitung, da muss ich mir als Arbeitgeber überlegen, mit welchen Maßnahmen komme ich unter den Grenzwert. Das war schon immer so und das steht auch weiterhin in
Ja.
Paragraph 6 Absatz 8 drin. Also welche zusätzlichen Maßnahmen ergreife ich zukünftig? Ich lese mal kurz den Gesetzestext vor, weil der ist geblieben. So ungefähr die durchzuführenden Schutzmaßnahmen, einschließlich derer, die wegen der Überschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwertes ergriffen wurden, sowie der geplanten Schutzmaßnahmen, die zukünftig ergriffen wurden. Also sprich, ich schreibe in meiner Gefährdungsbeurteilung auf, was habe ich bisher an Schutzmaßnahmen? Das hat nicht gereicht, um den Grenzwert einzuhalten. Welche zusätzlichen Maßnahmen brauche ich, ne? Also das muss ich für alle Grenzwertüberschreitungen machen, weil der Arbeitgeber muss sich ja überlegen, mit welchen zusätzlichen Maßnahmen komme ich jetzt drunter und dann mache ich erneut meine Arbeitsplatzmessung und gucke eben, wenn ich die zusätzlichen Maßnahmen umgesetzt habe, habe ich jetzt meinen Grenzwert unterschritten. Und wenn ich jetzt sage, naja, so eine technische Maßnahme, die dauert ja ein bisschen länger, bis das neue Gerät oder die neue Absaugung geliefert wurde, ne, dann würde ich zum Beispiel sagen, bis diese neuen technischen Maßnahmen greifen, muss ich eben doch zum Beispiel meine Beschäftigten in Atemschutz stecken, ne, damit die eben da nicht entsprechend über den Grenzwert hin belastet werden. Und jetzt hat man also rein diesen, man hat einfach in diesem Paragraph 6 nur dieses Wort Maßnahmenplan gestrichen, obwohl der eigentlich von der Beschreibung her noch existiert, ne, und hat den halt überführt, diesen Begriff Maßnahmenplan in den Paragraph 10. Wo in Absatz 5, ne, und da steht eben drin, wenn ich jetzt mein AGW nicht eingehalten habe oder die Akzeptanzkonzentration, die Gefahrstoffverordnung spricht dann von Tätigkeiten im mittleren Risikobereich, ne, das heißt eben oberhalb der Akzeptanzkonzentration, dann muss ich in diesen Maßnahmenplan reinschreiben, die vorgesehenen Maßnahmen, was ich wie gesagt auch bei jedem anderen Grenzwertüberschreitung machen muss. Dann der zweite Punkt ist die angestrebte Expositionsminderung. Also sprich, wo will ich denn hin? Ja, wo will ich hin? Ich will in den grünen Bereich, in den niedrigen Risikobereich oder ich will den Grenzwert einhalten. Das ist doch klar, da will ich hin, ne? Also angestrebte Expositionsminderung. Und da sagen wir natürlich, ja, ich kann ja nicht Glaskugel lesen. Was bringt jetzt vielleicht die neue Absaugung oder die neue Zentrifuge oder die neue, keine Ahnung was, ne? Also wenn das technische Maßnahmen sind, dann ist das schwer, Glaskugellesen zu machen, sondern wir sagen dann halt, naja, es muss dann eh, wenn dieses neue Gerät da ist, die neue Absaugung, was auch immer, müssen wir eh eine neue Arbeitsplatzmessung machen, um zu beweisen, dass wir jetzt eben den Wert entsprechend einhalten. Also ist der zweite Punkt, angestrebte Expositionsminderung, wäre halt mein Vorschlag, man sagt, das wird getestet, sobald das umgesetzt wird mit einer neuen Messung. Und als drittes fordern die den geplanten Zeitrahmen, ne? Weil es ja eben bei technischen Maßnahmen ein bisschen länger dauern kann, bis es umgesetzt wird. Und dann schreibe ich eben, ja, geplante Zeitrahmen, das kommt in 3 Monaten, das Gerät. Und bis dahin werden meine Beschäftigten beispielsweise mit Atemschutz geschützt. Wenn ich sage, ich muss das Zeug weiterhin produzieren, wenn das zum Beispiel jetzt Kampagnen sind, also das läuft jetzt nicht 220 Tage im Jahr durch, ne? Und ich kann sagen, ach nee, wir können so lange warten, bis das Gerät jetzt da ist. Wir müssen da jetzt erstmal die nächsten 3 Monate eigentlich nichts produzieren. Wir haben genug Vorrat. Dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, das zu dokumentieren und sagen, bis dahin findet keine neue Exposition der Beschäftigten statt, sondern wir bauen dann erst die neue Gerätschaft ein, machen eine Arbeitsplatzmessung und erst dann hat man das neue Ergebnis vorliegen. Ne? Aber ja, natürlich ist es ja oft so, die Produktion läuft weiter, ne? Und dann muss man natürlich sich zwischen Maßnahmen überlegen, wie trotzdem die Beschäftigten da entsprechend geschützt sind.
Ja, okay. Dann glaube ich, gab es ja auch nochmal eine Veränderung, was so das Thema Sach- und Fachkunde anging, ne? Oder angeht. Wie sieht das da aus?
Ich glaube, da wird auch noch ein bisschen was kommen. Ich glaube, da wird es auch einen schönen Vortrag von der, ich glaube, von der Annette Wilmes bei den nächsten Münchner Gefahrstofftagen geben, weil das ja immer so ein bisschen rumspielt. Ne? Fachkunde war jetzt auch Richtung Lagerung und mit so ein Thema. Ne? Also vielleicht zur Erklärung, im deutschen Recht, es gibt Fachkunde und es gibt Sachkunde. Ne? Und da gibt es unterschiedliche, ja, wie soll man sagen, Vorschriften. Wann brauche ich eine Fachkunde? Wann brauche ich eine Sachkunde? Also Fachkunde kann man sich immer merken, da wird mir irgendwas beigebracht. Da steht vorne jemand und erklärt mir was und dann zeichne ich ab, ja, ich war bei der Unterweisung mit dabei. Und dann könnte man im Prinzip schon auch fachkundig sein. Sachkunde heißt immer, ich muss eine Prüfung absolviert haben, ne? Und Deswegen da vorsichtig sein. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass es, glaube ich, in manchen Rechtsgebieten gerade umgekehrt ist von der Begrifflichkeit her, ne?
Ah,
Aber wenn
okay.
wir, da war ich auch erstaunt, man lernt ja doch immer was dazu, ne? Und also wenn wir von Gefahrstoffrecht reden, ne, das wird ja auch in der Gefahrstoffverordnung definiert, vorne bei den Begriffsbestimmungen, ne? Fachkunde ist, da kriege ich was beigebracht, ne? Und bei Sachkunde muss ich selber eine Prüfung ablegen, ne? Um mal ein paar Beispiele zu nennen, also wenn man in der Gefahrstoffverordnung einfach sucht nach Fachkunde, dann brauche ich das für die Gefährdungsbeurteilung. Da wird zum Beispiel oft gesagt, dass die Sicherheitsfachkraft fachkundig sein kann, nicht muss, ne? Fachkundig sein kann. Und bei Arbeitsplatzmessungen durchführen muss ich auch eine gewisse Fachkunde haben. Also wenn man jetzt ein internes Messlabor hat, ne, müssen die eben auch fachkundig sein, dass sie wissen, wo stellen die ihre Geräte hin, wie ist das Analyseverfahren dazu. Ne? Das macht ja auch Sinn. Und zum Beispiel auch Fachkunde für Sicherheitsdatenblatt erstellen. Ne? Kann man jetzt diskutieren, warum sind viele SDBs so schlecht, wenn es dafür eine Fachkunde gibt? Ja, ich glaube, da können wir eine eigene Podcast-Folge
Oh
von
ja, ich
machen.
glaube auch,
Ne?
ja.
Und das Thema Sachkunde, ist auch eine Prüfungsfrage, die ich immer den meinen Studierenden in der Vorlesung stelle. Wofür brauche ich jetzt Sachkunde? Das muss ja irgendwas sein, was echt besonders gefährlich ist. So, was ist besonders gefährlich? Gase im Arbeitsschutz, ne? Also Begasung mit Biozidprodukten zum Beispiel, ne? Gibt es entsprechend Sachkunde, ne? Oder zum Beispiel, wir hatten vorhin das Thema Asbest, Abbruchsanierung und Instandhaltungsarbeiten. Da ist eben auch entsprechend Sachkunde erforderlich, ne? Weil die Asbestfasern, wenn die halt frei werden, das ist jetzt nicht gut für die Gesundheit, ne? So, und jetzt gucke ich gerade noch mal, vielleicht ein Punkt, der noch ganz wichtig ist zum Thema Grenzwerte, ne? Wir hatten ja bisher die Arbeitsplatzgrenzwerte in der TRGS 900 gesundheitsbasiert, ne? Also da habe ich immer ein Niveau, wo am Anfang ich sagen kann, wenn ich den AGW einhalte, gibt es keine Gesundheitsgefährdung meiner gesunden Erwachsenen Beschäftigten. Also für Schwangere kann es Unterschiede geben, für Jugendliche und Ältere sowieso. Deswegen haben wir ja im Privatbereich andere Grenzwerte, als wir am Arbeitsplatz haben. Aber als zweites hatten wir ja bisher die TRGS 910 mit den Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen. Und wenn man jetzt aber mal schaut, welche Grenzwerte ich einhalten muss, ne? Da gab es eben auch eine Änderung in der Gefahrstoffverordnung. Ich habe echt Husten. Und zwar in Paragraph 7 Absatz 8, da steht, ich lese es kurz mal vor, der Arbeitgeber stellt sicher, dass folgende Grenzwerte eingehalten werden. Die Arbeitsplatzgrenzwerte, und da muss man praktisch in Klammern setzen, gemäß TRGS 900, ne, das muss man so ungefähr wissen, weil wenn man sich die Definition von Arbeitsplatzgrenzwert in der Gefahrstoffverordnung in Paragraph 2 anschaut, da werden im Prinzip die gesundheitsbasierten Arbeitsplatzgrenzwerte aus der TRGS 900 beschrieben. Ne? Also nochmal ganz wichtig, der Absatz 8 fängt an mit der Arbeitgeber stellt sicher, dass folgende Grenzwerte, Betonung Grenzwerte eingehalten werden. Nummer 1, die Arbeitsplatzgrenzwerte, Klammer auf, gemäß TRGS 900, Klammer zu. Und Punkt 2 ist, und das ist jetzt, das geht, die Definition geht über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zeilen. 9 Zeilen, die blau und unterstrichen sind. Fängt an mit Grenzwerte in Anhang 3 der Richtlinie 2004/37 EG. Ich übersetze mal kurz diese 9 Zeilen, die ich jetzt nicht vorlese. Das sind die sogenannten Binding Occupational Exposure Limit Values. Wir Arbeitsschützer sagen auch BÖLF dazu. Manche sagen auch BÖL, Limit Value oder Limit, ne? Also sprich, die Richtlinie 2004/37 EG, die hat man früher als Krebsrichtlinie bezeichnet. Inzwischen wurden ja auch die Reprotox-Stoffe mit aufgenommen. Also früher haben wir umgangssprachlich Krebsrichtlinie gesagt. Jetzt wird gesagt CMR-Richtlinie, weil eben auch die Reprotox-Stoffe noch mit dazu sind, ne? Das heißt, und jetzt würde man sagen, okay, jetzt geht es doch weiter mit drittens Akzeptanz, Toleranz, Konzentration aus TRGS 910. Nein, steht da nicht. Also das Dritte ist jetzt von mir fantasiert. Ne? Man würde sagen, ich habe die Arbeitsplatzgrenzwerte, ich habe die BÖLFs, die von der EU kommen, und ich habe die Akzeptanz-Toleranz-Konzentration. Nein, die Akzeptanz-Toleranz-Konzentration ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet einzuhalten. Jetzt denkt man so, wieso? Was? Warum? Ne? Es ist jetzt wirklich so. Von den Grenzwerten einhalten nur noch AGW und BÖLF. Aber wir hatten ja vorhin, ich bin im gelben Bereich, dann muss ich einen Maßnahmenplan führen. Bin ich im roten Bereich, muss ich den Maßnahmenplan führen und den Maßnahmenplan an die Behörde mitteilen. Also sprich, wenn ich oberhalb im gelben oder im roten Bereich gelandet bin, aufgrund meines Arbeitsplatzmessergebnisses, dann werden zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich, wie jetzt eben diesen Maßnahmenplan, den man ja eigentlich bei jeder Grenzwertüberschreitung irgendwo führen muss, ja. Ne? Und eben diese Mitteilungspflicht an die Behörde. Mhm. Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Das heißt, man muss die zwar jetzt praktisch nicht mehr einhalten, aber um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren, man wird bestraft, wenn man doch im gelben oder roten Bereich landet, dass gewisse Maßnahmen erforderlich werden. Wie jetzt zum Beispiel auch Eintrag ins Expositionsverzeichnis, ne, wenn ich oberhalb der Akzeptanzkonzentration bin, also im gelben Bereich, dann muss ich eben auch entsprechendes Expositionsverzeichnis führen. Ne? Aber rein vom Einhalten des Grenzwertes, ne, das gilt eben nur für Arbeitsplatzgrenzwerte und TRGS, also TRGS 900 und diese BÖLFs, in der Richtlinie 2004/37 EG.
Okay.
Und das ist so ein bisschen komisch im ersten Moment. Ne?
Okay. Kannst du noch mal ganz kurz was zum Thema Biomonitoring? Ich glaube, da gab es auch noch mal und Verweis auf TRGS 900, auch da, ob es da noch mal eine Änderung gab.
Genau. Ja. Und zwar, es ist ja so, Biomonitoring, das ist ja eine Freiwilligkeit des Arbeitnehmers. Ne? Also sprich, man hat jetzt zum Beispiel eine Grenzwertüberschreitung und dann kriegt man eine Pflichtvorsorge, Biomonitoring und so weiter oder arbeitsmedizinische Vorsorge und der Arzt sagt, Mensch, wir können das Benzol können wir nachweisen im, ich glaube, es ist im Blut als Transmukonsäure oder was auch immer. Also kann man in der TRGS 903 nachschauen, gibt es da eine Möglichkeit, das im Blut oder Urin zu finden oder auch in der TRGS 910 für die Stoffe, die Akzeptanz-Toleranz-Konzentration haben, kann ich eben nachgucken, gibt es da eine Analysemöglichkeit, gibt es da ein Abbauprodukt, was ich irgendwo dann, was irgendwo zirkuliert in Blut oder Urin, ne? Da muss man noch die Probenahmezeit beachten und dieses Biomonitoring ist eben eine freiwillige Leistung, das heißt, es kann mich keiner zwingen als Arbeitnehmende, dass ich meinen Urin hergebe. Da könnte man noch sagen, okay, das tut ja nicht weh, weil Blut tut es schon weh. Ne? Also es ist ja auch eine Körperverletzung. Das heißt, es ist freiwillig. Also ich kann das Biomonitoring machen. Das würde ich auch immer, immer empfehlen. Macht das Biomonitoring. Lasst euch beraten von den Werkärzten. Und dann habt ihr das Ergebnis. Und dann könnt ihr entscheiden als Arbeitnehmende, leite ich das Ergebnis an meinen Chef weiter, Chefin oder nicht. Ne? Mhm. Also ich habe das Recht auf meine eigenen Daten, kann mich auch beraten lassen vom Arbeitsmediziner. Mensch, was macht man jetzt? Wie kommt man da runter? Gibt es da Möglichkeiten, das irgendwie zu komplexieren und wieder aus dem Körper rauszuschaffen? Da gibt es ja einiges. Ne? Aber, und deswegen steht da jetzt so ein bisschen kryptisch drin in der neuen Gefahrstoffverordnung, wenn die Daten vorliegen, ne? Also in, jetzt muss ich mal gucken, in auch, glaube ich, Paragraph 6, Paragraph 7, Absatz 8a. Und da geht es eben darum, um die Daten, ne? Erkenntnisse aus dem Biomonitoring nach Paragraph Dings da und so weiter verwendet werden, sofern solche Erkenntnisse vorliegen. Ne? Und dann fragt man sich, was heißt jetzt, sofern solche Erkenntnisse vorliegen? Das heißt einfach, es ist eine freiwillige Angabe der Beschäftigten. Und wenn dem Arbeitgeber diese Erkenntnisse vorliegen und der Arbeitnehmer gesagt hat, ich melde hier mein Ergebnis, aber ich muss es euch ja nicht melden. Also sprich, wenn der Arbeitgeber die Ergebnisse vorliegen hat und die haben alle eine Grenzwertüberschreitung, eine Biomonitoring-Überschreitung, dann sollte man ja auf jeden Fall oder muss man auf jeden Fall entsprechend was machen. Ne? Und deswegen kann man ja seine Beschäftigten nicht zwingen, gib mir mal das Ergebnis von einem Biomonitoring. Ja. Und vom Hans Müller und vom Heinz Werner und von was weiß ich, Frau Müller und so weiter, ja, möchte ich auch die Ergebnisse haben. Da kann einer die Ergebnisse geben und der oder die andere sagt, nö, ist ja mein Recht, ne, sofern solche Erkenntnisse vorliegen. Ne. Und deswegen steht das da so ein bisschen komisch drin. Und es gibt eine arbeitsmedizinische Regel. Nummer ist, glaube ich, 6.2, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das findet man auch im Internet. Und da steht eben drin, dass Biomonitoring der Einwilligung der Beschäftigten unterliegt. Mhm. Ne? Und wenn die eben nicht wollen, dass die Ergebnisse weitergegeben werden. Und aber ich kann nur jedem oder jeder Person da empfehlen, ja, wenn das Angebot da ist, auf jeden Fall das Ganze nutzen. Ne? Ja. Weil man hat da schon entsprechende Möglichkeiten.
Okay. Genau. Ich glaube, einen letzten Punkt haben wir noch, ne? THGS 900 als kurzen Verweis.
Ach so, ja, genau, die Grenzwerte wird ja alle halbe Jahr kommt da mal wieder was Neues, ne?
Ja.
Und auch alle halbe Jahr kommen ja dann auch die Stoffe, die gegebenenfalls in der DFG-MAC-Liste, also MAC für maximale Arbeitsplatzkonzentration, DFG für Deutsche Forschungsgemeinschaft, die bringen ja einmal im Jahr, immer im Juli, 1. Juli kommt meistens die Pressemitteilung raus, bringen die eine neue Liste raus von Arbeitsplatzgrenzwerten. Das ist ein bisschen so eine Vorläuferliste zur THGS 900, kann man im Prinzip sagen. Ist nicht rechtsverbindlich in dem Sinne, also stellt erstmal nur eine wissenschaftliche Empfehlung dar. Und dann fängt der Unterausschuss 3 im Ausschuss für Gefahrstoffe im AGS an und schaut sich die Werte an und entscheidet dann mit Fachkompetenz, also DFG-MAC hat natürlich auch Fachkompetenz, um Gottes Willen, aber es sind teilweise eben unterschiedliche Personen. Und dann wird eben entschieden, übernehmen wir die Werte so eins zu eins, wie sie in der DFG-MAC-Liste stehen, oder übernehmen sie wir gar nicht, weil wir anderer Meinung sind, was die Daten angeht, oder wir müssen erst nochmal diskutieren, das gibt es auch, oder wir übernehmen einen höheren Wert, weil unterschiedliche Sicherheitsfaktoren, je nach Person, die du dann fragst, ja, wie bei Juristen, frag drei Juristen, du kriegst fünf Meinungen, ne? Das ist dann manchmal bei der Grenzwertableitung ähnlich, ne? Dass die Sicherheitsfaktoren unterschiedlich bewertet
Ja.
werden. Also es kann eben auch sein, dass dann in der THGS 900 die Werte etwas anders übernommen werden. Also es gibt 1-zu-1-Übernahme, es gibt der Stoff wird übernommen, aber mit anderem Wert. Oder es wird eben noch diskutiert, ob und welchen Wert. Und da haben wir hier jetzt als prominentes Beispiel mal Kupfer und seine Verbindung. Ne? Also auch da sieht man, und das sind auch Werte, die sind jetzt noch für Metalle vergleichsweise entspannt mit 0,2 Milligramm pro Kubikmeter im einatembaren Staubanteil. Also wenn so ein E hinten dran steht, dann steht es für einatembaren Staubanteil. Das ist der Gesamtstaub. Und für Metalle hat man es oft, dass beide Staubfraktionen abgeleitet werden. Neben E für einatembar gibt es noch A für alveolengängig. Das würde man pauschal als oder umgangssprachlich als Feinstaub bezeichnen. Alveolen sind die Lungenbläschen, also der Stoff, der praktisch über die Alveolen dann mit dem Blut verbunden ist und dann geht das Ganze im Blutkreislauf. Ne? Und da ist der Wert 0,045, also der A-Staub ist meistens deutlich geringer als nochmal der E-Staub, weil eben dann, ich sage immer, das ist wie Salami in eine Turnhalle schmeißen. Ne?
Ja.
Vom Platzverbrauch ist das gar nichts. Ne? Und deswegen diese ganz kleinen Teilchen. Also du schmeißt eine Salami in eine Turnhalle, das juckt die Turnhalle nicht wirklich. Nur so muss man sich dieses Alveolending vorstellen. Das geht dann schön, haftet sich an und geht in den Blutkreislauf über. Na, deswegen sind die A-Staubanteile einfach nochmal deutlich gefährlicher, weil die gehen halt überall rein. Die haben keine Hindernis. Ne? Und der E-Staubanteil wird ja teilweise schön, wenn wir zu viel Staub einatmen, husten wir ja. Ne? Und dann husten wir das Ganze ein bisschen wieder mit auf. Ne?
Ja.
Aber es ist immer noch vergleichsweise entspannt, wenn ich jetzt sowas nehme wie Nickel, ne? Wo ich 0,006 Milligramm habe. Ne? Also ich habe zwei Nullen hinter dem Komma. Ne? Und hier habe ich jetzt gerade mal beim A-Staub eine Null hinter dem Komma. Ne? Also gerade Metalle sind natürlich da entsprechend auch kritisch zu bewerten.
Okay,
Ne?
okay.
Ja,
Ja, ich
ich
glaube,
glaube.
das war's, ne? So als
Ach so,
Kurzüberblick.
einen Witz
Einer ist
vielleicht
noch.
noch zum Thema. Genau, einen kleinen habe ich noch,
Ja,
ne, zum
dann hau
Thema.
raus.
Ich hau mal raus zum Thema, weil da gab es auch eine Änderung bei Arsenverbindung, was den Biomonitoring-Wert angeht. Ne? Da gibt es nochmal, was weiß ich, brauchen wir jetzt gar nicht im Detail hier zu besprechen, sondern was vielleicht viel wichtiger ist für unsere Zuhörerschaft ist, es gibt eine sogenannte Fischkarenzzeit, ne? Also wenn ich ein Biomonitoring auf Arsen mache, dann kann ich im Biomonitoring nicht unterscheiden, kommt jetzt die Arsenbelastung, weil ich mit Arsenverbindung am Arbeitsplatz gearbeitet habe, oder kommt das daher, dass ich noch mal schön irgendwelche Fisch zu mir konsumiert habe, ne? Und da wird eben gesagt, deswegen diese Fischkarenzzeit sagt, wenn du jetzt montags, sage ich mal, zum Biomonitoring gehst für Arsenverbindung, weil du die Woche vorher mit Arsen irgendwo am Arbeitsplatz geschafft hast. Und du isst am Wochenende noch mal schön Sushi-Party, alle möglichen Fisch, sonstigen Sorten und gehst dann Montagmorgen zum Biomonitoring, dann wird das natürlich wups nach oben gehen, weil dann schießt erstmal der Spiegel nach oben. Arsen geht dann relativ schnell wieder nach unten. Ne? Und deswegen wird eben gesagt, Fischkarenzzeit heißt, wenn ich montags beispielsweise zum Biomonitoring für Arsen gehe, dann sollte ich Sonntag und Samstag, 48 Stunden vorher, keinen Fisch gegessen haben, weil sonst habe ich ja eine falsch positive Antwort weil das Arsen, was ich dann messe, kommt jetzt nicht von dem, was ich vorher über die Woche mit dem Stoff eingeatmet oder Hautkontakt oder sonst wie irgendwie reingekommen ist in meinen Körper, sondern es kommt halt von dem, was ich privat konsumiert habe an Fisch am Wochenende. Das sind so Sachen, da sollten natürlich die Arbeitsmediziner auch gut nochmal nachfragen. Also bei uns wird dann auch nachgefragt beim Biomonitoring, habt ihr in den letzten 48 Stunden Fisch gegessen? Dann machen wir vielleicht das Biomonitoring erst am Mittwoch, ne?
So, ja, okay.
Als kleine Sache. Also immer dran denken, auch das, was ich alles privat irgendwo rauchen, was auch immer an Schadstoffen in meinen Körper reinbringt, da kann dann das Biomonitoring nur schwer unterscheiden. Eigentlich gar nicht in dem Fall.
Ja, okay. Okay. Ja, jetzt haben wir es, glaube ich, einmal umrissen. Ne? Ja, dann danke dir, Birgit, dass du wieder da warst und einen kurzen Überblick mal über die Neuerung der Gefahrstoffverordnung gegeben hast. Du hast ja jetzt schon auch nochmal Dokumente genannt, wo man dann auch mal sich tiefergehend nochmal reinlesen kann, ne, einen guten Überblick hat darüber, was sich jetzt geändert hat, was rausgekommen ist, was neu hinzugeflogen ist. Und ich glaube, da ist dann für diejenigen, die eben auch mit dem Thema im Unternehmen betraut sind, eine gute Möglichkeit, nach diesem Podcast auch nochmal tiefer gehen, sich reinzulesen. Ne? Es wird sicherlich auch wieder die entsprechende Veröffentlichung dazu im Sicherheitsingenieur geben.
Ne? Ist schon raus, mal an.
Ist schon raus, sogar.
Glaube ich, raus.
Genau.
Ja.
Also auch da das Ganze nochmal in der Schriftform. Und an dich ein großartiges Dankeschön, dass du wieder mit dabei bist und dieses Thema hier in dem Podcast mitgebracht hast. Dankeschön.
Dir, Anna, immer gerne.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.